Absolut Uncut.
Hallo, ich bin Paul Brandenburg und das ist Absolut Uncut.
Auf der letzten Münchner Sicherheitskonferenz, MSC, Mitte Februar, hielt auch der aktuelle Vizepräsident der USA, J.D. Vance, eine circa 20-minütige Rede ohne Teleprompter. Der Inhalt der Rede erhielt von den Gästen nahezu keinen Beifall. Vance mahnte den zunehmenden Demokratieverlust in Deutschland an und erklärte, dass die USA das Recht der freien Meinungsäußerung als ein wesentliches Grundrecht ansehen würden, was Zensur verbietet. Einer der Sätze, die Vance den zahlreichen Politikern im Saal an den Kopf warf, lautete: Wenn sie Angst vor ihren eigenen Wählern haben, dann kann Amerika nichts mehr für sie tun. Wie muss man diese Aussage in Deutschland einordnen? Hatte sie vielleicht damit zu tun, dass die Vertreter der beiden stärksten Oppositionsparteien in Deutschland, BSW und AfD, auf der MSC explizit nicht geladen waren?
J.D. Vance hat auf der Münchner Sicherheitskonferenz nichts Geringeres getan, als die EU zu beenden. Er hat den versammelten EU-Mafiosis klar gesagt, dass die US Army, der eigentliche Machtfaktor eben dieser EU nach ihrer nicht mehr vorhandenen Wirtschaftskraft, dass diese Army nicht mehr zur Verfügung steht, diese Politik zu unterstützen. Warum? Nicht, weil er ein Idealist ist, sondern weil diese EU, dieses Europa nicht mehr den Interessen Trumps und Vance dient. Es gab einen Machtwechsel in den USA, der alte Deep State wurde abgelöst und ein neuer will sich natürlich bauen. Trump und Vance sind auch keine Erlöser und werden ihre eigenen Interessen durchsetzen wollen. Für diese Truppe aber steht die momentane EU überhaupt nicht mehr zur Verfügung, weil die EU-Politik, die Ursula von der Leyen und Konsorten betreiben, eben ein Ausschluss der Schlüsselindustrien ist und der Wirtschaftsdinge, die Trump und Vance wollen. Also fossile Brennstoffe fördern, künstliche Intelligenz ausbauen und implementieren, verkaufen an Europa. Das wollen die durchsetzen, deswegen attackieren sie die EU. Und die Ansage von Trump und Vance war natürlich ein Mittel zum Zweck. Denn die Wähler, die da momentan bedient werden durch dieses Kartell aus Europa, die stehen dem natürlich im Wege, weil sie die Interessen des alten Deep States vertreten. Deswegen ist Europa nichts als das Rückzugsgebiet eben dieser Deep State-Reste, die nun Langley und Washington verlassen müssen. Und genau das hat ihnen Vance nochmal mitgeteilt. Übrigens, eine Woche später hat er das getan, was Amerikaner Double Down nennen. Er hat es nochmal wiederholt und hat auf der CPAC Konferenz angesagt, dass die amerikanischen Steuerzahler nicht mehr weiter die Sicherheitsgarantien für Deutschland und Europa übernehmen werden, solange Deutschland und Europa diese Zensur und antidemokratische Politik betreiben. Das ist natürlich, sagen wir mal, ein bisschen geflunkert, weil Deutschland wird doch auf lange Sicht nach Wunsch der Amerikaner sicherlich die Basis und der Flugzeugträger für die US-Truppen sein. Man wird das nicht räumen, dafür ist es strategisch zu günstig. Aber sie haben ihnen gesagt, wir lassen zwar unsere Truppen da und nutzen die nach eigenem Gusto, stehen da aber nicht mehr für eure Ziele zur Verfügung, respektive eure sind nicht mehr unsere. Und damit ist die militärische Macht der EU weg. Das haben die Damen und Herren begriffen, war daran zu erkennen, dass Pistorius nachher gewaltig pisst war, als er auf die Bühne ging und erklärte, das kann ja wohl so nicht sein.
Einen Tag vor der Münchner Sicherheitskonferenz kam es zu zwei Toten in München. Neben ca. 36 Schwerverletzten starb eine Mutter und ihr Kleinkind, nachdem ein Mann mit seinem Auto vorsätzlich in eine Verdi-Demo mit rund 1500 Teilnehmern gerast war. Beim Amokfahrer handelte es sich um den 24-jährigen Farhad N. aus Afghanistan, der seinen weißen Mini als Waffe nutzte, um gezielt Menschen zu töten. Farhad N. war als 15-Jähriger aus Afghanistan gekommen und hatte in Deutschland einen sogenannten Duldungsstatus. Das bedeutet, sein seinerzeit gestellter Asylantrag wurde abgelehnt. Farhad N. hatte bis zur MSC unauffällig in Deutschland gelebt. Er arbeitete als Ladendetektiv und für Sicherheitsfirmen. Lassen sich solche Amokfahrten für die Zukunft verhindern? Und haben sie etwas mit der Herkunft oder Nationalität des Fahrers zu tun? Die Behörden stufen die Amokfahrt als islamistisch motiviert ein. Wie ist das zu verstehen?
Was in München passiert ist, ist in Deutschland wochenweise davor in x anderen Städten passiert. In Magdeburg, in Solingen oder auch wenige Tage nach München dann in Villach. Da hat ein syrischer Mördermigrant ein 14-jähriges Kind ermordet, konnte aber auch nur deswegen gestoppt werden und damit wird die ganze Idiotie und der Irrsinn dieser Zusammenhänge mal offenbar, gestoppt werden, weil ein anderer syrischer Migrant ihn mit seinem Auto gestoppt hat, ihn blockiert hat und festgehalten hat, bis die Polizei kam und ihn festnehmen konnte. Und das zeigt den ganzen Irrsinn in ganz kurzer Zusammenfassung. Ja, es sind offensichtlich islamistisch motivierte Täter, die dort die Morde begehen. Aber diese Täter sind Werkzeuge. Sie sind Werkzeuge der Person, die kontinuierlich immer mehr dieser Person reinholen. Denn da muss man kein Schwurbler für sein, wenn die Bundesregierung auf Arabisch und auf Farsi Werbung schaltet in den Quellenländern dieser Menschen, um sie hierher zu holen, dann importiert sie sie aktiv. Und das wahrscheinlich kaum aus eigenem Islamismus. Sie macht sich aber die Empfänglichkeit dieser Täter für islamistische Erzählungen zunutze, um sie dazu zu kriegen und missbraucht sie für ihre Politik der Umfolgung. Es kann nicht anders als gewollt sein, wenn Woche für Woche für Woche für Woche Blutbäder dieser Art stattfinden auf deutschen Straßen und die herrschenden Regimepolitiker alles dagegen tun, dass diese Werkzeuge eben wieder aus der Hand gelegt werden. Das entschuldigt in keiner Weise die Täter, aber es macht klar, dass der Islamismus nicht der Grund ist, warum die sich von vornherein in Deutschland befinden. Denn sie sind nichts anderes als willige Werkzeuge einer mörderischen Politkaste.
Donald Trump fordert Neuwahlen in der Ukraine und bezeichnete in diesem Zusammenhang den aktuellen ukrainischen Präsidenten Zelensky als einen Diktator ohne Wahlen. Begründet wird diese Aussage mit dem Fakt, dass Zelensky seit 6 Jahren an der Macht ist, obwohl seine Amtszeit offiziell nach 5 Jahren im Mai 2024 zu Ende gegangen wäre und er über den Hebel des Kriegsrechts Wahlen verboten hat. Zudem ist unbestritten, dass Zelensky 11 politische Parteien verboten hat und 2022 ein Gesetz verabschiedete, welches die Zensur von Journalisten umsetzt, indem es zum Beispiel sämtliche Nachrichten in nur einem Regierungssender zusammenfasst. Ist Donald Trump ein Opfer von russischer Desinformation oder aber geben die Fakten ihm recht, dass Zelensky den Krieg seines Landes ausnutzt, um die Beurteilung seiner Arbeit durch das ukrainische Volk zu verhindern, indem er Neuwahlen bis auf unbestimmte Zeit verboten hat?
Auf Donald Trumps Diktatorenvorwurf reagiert die EU mit der Feststellung, Europa schünde nun alleine da. Nicht die EU, sondern der EVP-Chef Manfred Weber erklärt, Europa sei nun alleine, weil es von allen Wertepartnern verlassen wurde. Das erinnert mich an den Witz vom Geisterfahrer auf der 100, der das im Radio hört. Ein Geisterfahrer, Hunderte. Der EU kommt nicht in den Sinn, dass sie vielleicht selber irgendwie Opfer von Propaganda wurde, ihre eigene, nämlich die sie inzwischen glaubt. Ja, Donald Trump hat Zelensky massiv angegriffen, das auch recht überzogen, wie es so seine Art ist. Aber Tatsache ist, in der Ukraine werden die Wahlen, die dringend abgehalten werden müssen, immer weiter verzögert mit dem Argument des Krieges. Und in der Tat ist Zelensky bei seinen eigenen Leuten, sagen wir mal, alles andere als beliebt für seine Art der Amtsführung. Trump will Zelensky unter Druck setzen, ganz massiv unter Druck setzen. Wir haben das bei der Münchner Sicherheitskonferenz schon erlebt. Die Ukrainer berichten glaubwürdig und vielfach von den Versuchen Trumps Unterhändler, die Zelenskys dazu zu bekommen, einen Deal zu unterschreiben, wie Trump es nennt, der ungefähr 50% Abtretung der Bodenschätze in der Ukraine an die USA beinhaltet. Und damit sind wir beim nächsten Stichwort der Schwurbler, die Bodenschätze, die seltenen Erden. Das einzig rationale Argument für die USA, sich am Krieg in der Ukraine zu beteiligen. Denn nichts anderes als diese seltenen Erden, das ist lange bekannt, ist auch schon vor der Trump-Wahl im US-Kongress so besprochen worden und all den Menschen bekannt, die sich auf etwas anderes verlassen als den Relotius-Spiegel und die Tagesschau. Das ist die Motivation, weswegen dieser Krieg geführt wird. Trump will Zelensky an den Verhandlungstisch zwingen. Und Zelensky weiß, dass er ohne den Schutz der USA wahrscheinlich nicht mehr mit dem nackten Leben aus dieser Kriegsaktion herauskommt, in die er sich da tief verstrickt hat. Nun wird in Riad verhandelt, Zelensky darf vielleicht mal vorbeischauen, aber nicht mitentscheiden. Und letztlich können sie schreien und meckern und Propaganda vorwerfen, so viel sie wollen. Russen und Amerikaner werden sich einigen, werden darüber entscheiden und die EU kriegt genau das, was sie verdient hat, nämlich gar nichts.
In Riad treffen sich aktuell russische und amerikanische Diplomaten, um über eine Friedenslösung in der Ukraine zu beraten. Nicht geladen waren zu diesem Treffen, nach 3 Jahren ohne Verhandlungen, europäische Politiker. Also weder Vertreter der Ukraine noch deutsche Politiker, obwohl die Bundesrepublik nach den USA bisher die größten Summen an Kiew überwiesen hatte. Konkret, mit deutschen Milliarden wurden amerikanische Waffen für die Ukraine gekauft. Warum machen Russen und Amerikaner jetzt das Spiel unter sich ab? Und haben sie die Europäer bewusst nicht in der ersten Verhandlungsrunde geladen, weil sie davon ausgehen, dass es sonst nie zu einem Frieden in der Ukraine kommen würde? Wie ist das alles deiner Meinung nach einzuordnen?
Warum hat die EU nichts verdient und warum ist sie in Riad nicht dabei? Ganz einfach, weil die EU-Seilschaften, die diesen Krieg fortführen wollen, schlichtweg den Gewinn von Donald Trump schmälern, den er gern hätte. Trump will für seine Verbindung und seine Vorhaben den Zugriff auf das, was die Ukraine wirtschaftlich zu bieten hat. Eben besagte seltene Erden und natürlich auch ein Riesenfreiluftverbohr für alle möglichen KI-Anwendungen im Sicherheitsbereich. Wir wissen, dass die Ukraine dafür verwendet wurde, um digitales, biometrisches Identifizieren von Personen zu perfektionieren. An diesem Markt haben eben die Altseilschaften auch Interesse, wenn Deutschland und wenn die EU den Krieg immer weiter fortsetzen wollen, um ihre eigenen Rüstungsindustrien anzukurbeln. Ne? Rheinmetall ist momentan die einzige Firma, die kräftig Wachstum verzeichnet in Deutschland und deren Aktienkurs stetig steigt. Dann ist das nichts weiter als ein Kampf um genau diese Stückchen Sahne dort aus der Ukraine. Und das findet da statt. Die EU hat keinerlei eigene Macht da, was Mitverhandlungen angeht, weil sie keinerlei eigene Soldaten mit im Spiel hat und keinerlei Glaubwürdigkeit auf Seiten des russischen Counterparts. Es gibt da kein Restvertrauen mehr, weil Putin völlig zu Recht sagt, er hat mit diesen Damen und Herren nichts zu besprechen, die nichts anderes wollen, als ihn komplett rauszuhalten. Und Donald Trump sieht es erheblich pragmatischer. Das heißt, am Ende hat die EU wirtschaftlich und machtpolitisch einfach nichts mit an den Tisch zu bringen, um an diesen Verhandlungen in irgendeiner Weise mitspielen zu können. Und gleichzeitig ist sie, wie gesagt, die letzte Rückzugsbastion des Deep States, den Donald Trump sich gerade aus Amerika vertrieben hat. Er wird also seine Konkurrenten, die ihn ja ganz persönlich, wirtschaftlich wie offensichtlich auch im Leben vernichten wollten, mitnichten an irgendwelchen Dingen beteiligt, die sie weiter stärkt. Trump wird die EU und ihre Seilschaften mit allem, was er hat, am ausgestreckten Arm verhungern lassen. Da bin ich sicher.
Während überführte Straftäter in der Bundesrepublik weiter frei rumlaufen, da die Gefängnisse zu voll und die Justiz überlastet ist, hält der aktuelle grüne Wirtschaftsminister und Kanzlerkandidat Robert Habeck einen Rekord, was die Privatklagen gegen Bürger angeht, durch die er sich beleidigt fühlt. Da reicht oft ein Emoji als Anhang einer Mail, die einen Hundehaufen zeigt. Wo endet unsere Meinungsfreiheit? Und lässt sich die deutsche Justiz durch einen Minister instrumentalisieren?
Deutschlands Justiz ist keine Justiz. Sie ist in ihrer ganzen Organisation nichts weiter als die Verlängerung des Machtapparates der Exekutive. Eine Gewaltenteilung in Deutschland ist auch da tatsächlich nicht vorhanden. Das ist nicht nur erkennbar daran, dass die Staatsanwälte, die Strafverfolger, diejenigen, die notwendigerweise Strafuntersuchungen gegen einzelne Bürger anfangen müssen und können, dass die weisungsgebunden an ihre politischen Vorgaben sind. Auch der gesamte Justizapparat, die Richterbesetzung ist politisch kontrolliert. Deutsche Richter werden nicht gewählt. Sie werden ernannt von den Menschen, die die Parlamente, die Parteien in die Parlamente schicken. Es ist ein Parteiendurchgriff auf das Strafsystem. Und das erleben wir spätestens seit Corona in wirklich allen Punkten. Zuletzt hat das Bundesverfassungsgericht nochmal klargemacht, es denkt nicht daran, auch im Lichte aller neuen Erkenntnisse über die tatsächlichen Impfmorde und die Wirkungslosigkeit der sogenannten Impfe nochmal zu revidieren, was es im Vorfeld entschieden hat in den letzten Jahren. Es hat sogar aus formellen Gründen diese Beschlussvorlage, diesen Antrag eines Verwaltungsgerichtes abgelehnt und damit ganz kategorisch gesagt, nein, das kontrollieren wir nicht, das überprüfen wir nicht. Wir erleben aber währenddessen, wie absolut missbräuchliche und massenhaft eingebrachte Klagen von Frau Flack-Zimmermann oder eben von Robert Habeck, dem unfähigsten Wirtschaftsminister aller Zeiten, durchgefochten werden, wenn irgendein armer Tropf dort auch nur einen Kackerhaufen-Emoji postet. Und wer da die politische Verfolgung nicht erkennt, der will sie nicht erkennen. Das hat J.D. Vance an der Münchner Sicherheitskonferenz zwar nicht so direkt auf die Justiz bezogen gesagt, aber sein Kollege Elon Musk exerziert genau das gerade durch, beziehungsweise demonstriert uns diese Tatsache mit seiner Klage gegen den Justizangriff, den er gerade gegen seine Plattform geliefert bekam. Da hat ja das Berliner Landgericht, übrigens eins der übelsten Landgerichte, die dieses Land zu bieten hat, wer da einmal mit zu tun hatte, weiß, dass das ein Gericht ist, an dem man als Dissident nur irgendwo in den Akten stehen muss und schon verloren hat. Dieses Berliner Landgericht hat ja entschieden, dass Elon Musk und seine X-Plattform Userdaten massenhaft herausgeben müssen an linke sogenannte NGOs, also Non-Governmental-Organisationen, die in Deutschland Governmental-Organisationen sind. Da läuft gerade ein Beschwerdeverfahren Trumps, was gar nicht so schlechte Aussichten auf Erfolg hat, weil tatsächlich nicht verborgen werden konnte, dass der Beschwerdeführende, der Klagende, der vom Landgericht Recht bekommen hat, kurz vorher selber Richter an diesem Landgericht war und von seinen Kollegen diesen Zuschlag bekam. Also wer noch Zweifel daran hat, dass Deutschlands Justiz und Richter nichts weiter als Rechtsbürger in Roben mit politischem Auftrag sind, der muss nur in die Tageszeitung gucken, selbst in die Altmediale.
Die US-Nachrichtensendung 60 Minutes, ein eher linkes Magazin, das seit Jahrzehnten Kultstatus für seinen investigativen Journalismus genießt, begleitete unlängst deutsche Staatsanwälte bei Razzien in der BRD. Man klopfte an der Tür und betrat dann mit Spezialkräften der Polizei die Wohnungen von Bürgern, um deren Mobiltelefone und Computer zu konfiszieren. Den Heimgesuchten wurden sogenannte Hassverbrechen vorgeworfen. Sie hatten im Internet Spitzenpolitiker zum Beispiel als Arschloch bezeichnet. 60 Minutes lud die ausführenden Juristen ins Studio und befragte diese nach den Reaktionen der besuchten Bürger. Dabei lachten die Juristen und amüsierten sich darüber, wie geschockt die deutschen Bürger reagiert hätten. Im Magazin wurde das aktuelle Vorgehen der deutschen Justiz mit den Richtern in Nazi-Deutschland verglichen. Auch damals reichte schon eine spitze Äußerung, um ins Visier der Behörden zu geraten. Ist dieser Vergleich überzogen? Oder aber haben amerikanische Journalisten durch ihren Abstand eine möglicherweise zutreffendere Einschätzung, was hier in Deutschland unter einer rot-grünen Regierung aktuell geschieht?
Die drei Staatsanwälte, die da bei 60 Minutes so freimütig erzählten, lösten bei mir sofort Erinnerungen aus an eine ganz alte Serie. Ich bin ja ein alter Mann. Der Drei Stooges. Da sitzen Figuren, die ziemlich genauso aussehen, meistens in Schwarz-Weiß da, und liefern einfach untersten Slapstick. Und genauso haben sich diese Staatsanwälte verhalten. Was da zu sehen war, ist nichts Geringeres als ein Videogeständnis für die Nürnberg 2.0-Verfahren, die es irgendwann geben muss. Drei Staatsanwälte erklären freimütig und vor aller Welt, dass sie systematisch das Recht brechen, denn nichts Geringeres war das. Sie lachen und triumphieren darüber, dass ihre Ermittlungsmethoden, also das Durchsuchen, das Beschlagnahmen von Elektrogeräten, von Verdächtigen, dass die eigentlich die Strafmaßnahmen sind. Das ist verboten. Staatsanwälte dürfen nicht irgendwelche Ermittlungsmaßnahmen verhängen, um damit Menschen zu bestrafen, also zweckentfremden. Das ist an sich eine Straftat. Das wissen die eigentlich. Und es ist ihnen vollkommen egal. Es kann ihnen vollkommen egal sein, weil unter dem gegenwärtigen Regime sowas überhaupt nicht geahndet wird. Die sind dann auch noch so dämlich, darüber zu triumphieren und ihre ganze Boshaftigkeit vorzuführen, dass es selbst der amerikanischen Moderatorin die Sprache verschlagen hat. Deutschland hat sich damit jetzt, genauer Deutschlands Justiz, zur Lachnummer weltweit gemacht, weil diese Clips aus 60 Minutes rauf und runter gehen und überall dazu dienen, die Deutschen noch weiter zu verarschen. Da werden Kongresse gehalten und Reden vorgetragen und mit deutschem "We will prosecute" zum Akzent nachgespielt, was sie dort gesagt haben. Das Ganze ist, wie immer im Faschismus, eine Horror-Clown-Show. Aus irgendeinem Grund sind Faschisten immer auch irgendwie Witzfiguren, tödliche Witzfiguren, aber sie verkörpern es wie kaum ein anderes Stückchen Deutschland, diese drei Staatsanwälte, was hier schiefläuft in diesem Land. Es ist der systematische Kampf gegen Meinungsfreiheit. Es ist genau das, was J.D. Vance kritisierte, und es ist etwas, was nicht ansatzweise kritisiert oder irgendwie zurückgenommen werden wird in Form dieser Zentralstelle zur Bekämpfung von Hasskriminalität, die da in Göttingen ist. Sobald daran Kritik zugelassen wird in der Justiz, sobald die Politik das irgendwie aus dem ihren Schutz vor dem Feuer, was dort niedergeht, irgendwie aufgibt, wird ja die gesamte Verbrechensszenerie dahinter, das gesamte Strippenzieher-Netzwerk offenbar, und man muss sich Fragen stellen lassen: Wie konnte denn jemals ein Verfassungsgerichtspräsident als ehemaliger zweiter Mann oder als ehemaliger Parlamentsmarionettenmann von Merkel intronisiert werden? Wie kann es denn sein, dass die Gerichte reihenweise das absegnen, was die Regierung dort zugestellt hat, ohne in irgendeiner Weise ihrer Pflicht nachzukommen? Es wirft die Frage nach der Abhängigkeit auf, es wirft die Frage nach der politischen Instrumentalisierung auf, und ein Rattenschwanz an Folgen wird das Ganze haben. Das heißt, diese Zentralstelle wird so ziemlich das Letzte sein, was von diesem absolut dem Untergang geweihten Regime der Bundesrepublik bleiben wird. Und wenn das gefallen ist, dann fällt auch der Rest. Ich würde so weit gehen zu sagen, wenn diese Staatsanwälte dort strafverfolgt werden, dann sitzt Karl Lauterbach schon im Knast.
Dies war eine Produktion von Apolut. Bei uns hören Sie vor allem Stimmen, die im Mainstream nicht zu Wort kommen, denn auch diese gehören zum Meinungsspektrum in einer Demokratie. Apolut ist unabhängig von Werbekunden und Rundfunkgebühren. Allein Ihre Unterstützung macht unser Programm möglich. Dank Ihres Engagements können wir unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung stellen. Alle Informationen zu Bitcoin und Bankverbindung finden Sie unter apolut.net/unterstützen. Teilen Sie unsere Beiträge gerne mit Ihren Freunden und Kollegen, um unsere Reichweite zu stärken. Wenn Sie zukünftig keinen Beitrag verpassen wollen, können Sie unsere Social-Media-Kanäle sowie unseren Newsletter abonnieren. Mehr Infos finden Sie unter apolut.net/newsletter. Danke für Ihren Support.
Apolut. Jetzt erst recht.